Jo, läuft. 200 Stunden haben wir Zeit. Sagt der Akku, sagt der Speicher.
Wie lange läuft deine Quarantäne noch?
So lange haben wir gar nicht mehr. Bis Donnerstag.
Also wir können auf jeden Fall die ganze Quarantäne noch durchgehen. Hallo und herzlich willkommen. Das wäre eigentlich was für die Outtakes. So, aber wir starten jetzt direkt rein. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen hier beim zweiten HBL-Update, heute offensichtlich in der XXL-Variante. Mal schauen, ob wir die 200 Stunden am Ende durchbekommen. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die von Frederik Stüber. Der ist heute zu Gast vom TVM Stetten und das heißt, wir machen heute so ein bisschen Quarantäneradio, denn der TVM Stetten ist noch bis Mitte der Woche in Quarantäne. Wie geht's eigentlich gerade so im Quarantäne-Alltag? Was hat sich verändert? Wie oft trainieren Sie? Das wollen wir heute mal so ein bisschen besprechen, aber wir gucken auch auf alles Sportliche, was am Wochenende trotzdem so abgegangen ist in der Liga. Und gucken auf die Karriere und sehr spannende Karriere, die auch mit einer Boyband zu tun hat. Was ist das eigentlich? Singt Frederik Stüber oder was ist mit der Boyband los? Da gucken wir gleich drauf. Heute das zweite HBL-Update mit Frederik Freddy Stüber. Jetzt geht's los, viel Spaß. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurzform. Auf geht's. Hi Freddy.
Hallo Finn, grüß dich.
Grüße dich auch. Wie geht's dir? Schön, dich zu sehen.
Soweit ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Die Umstände sind besser, als es im Vorfeld zu erwarten war.
Du bist in Quarantäne jetzt seit 1,5 Wochen.
Richtig, genau. Wir hatten in der letzten Woche, sondern in der Woche davor einen positiven Test nach dem Vormittagstraining und mussten dann anschließend den ganzen Tag zu Hause bleiben und mussten dann am Donnerstag alle in die Testung und hatten dann leider einen positiven Fall. Und die neuen Regularien des Robert-Kochs-Instituts und der Gesundheitsämter sind aufgrund der steigenden Zahlen leider so streng, dass sobald man da in einem Raum ist und wenn es auch nur die Riesenhalle ist, und zwar länger als 15 Minuten, so ist, dass alle 14 Tage in Quarantäne müssen und es auch nicht mehr die Möglichkeit gibt, sich da irgendwie rauszutesten, wie man das früher oder zumindest im letzten Sommer mal konnte nach 5 Tagen oder nach Auslandsaufenthalten. Aber ja, so haben wir das Glück, uns 14 Tage alle von zu Hause fit zu halten und uns mit uns selbst zu vergnügen.
Wann hast du das erste Mal erfahren, dass es eine positive Testung bei euch gab?
Am Donnerstag. Ne? Wir waren, wie gesagt, wir mussten Mittwoch alle zu Hause bleiben, haben die Info bekommen von unserem Chefphysiotherapeuten, der da so ein bisschen das Gesundheitsmanagement betreibt für den ganzen Verein. Und dann am Donnerstag waren wir alle in der Testung und dann war da die Info da und dann war eigentlich für uns alle schon klar, dass wir jetzt erstmal 2 Wochen Urlaub haben.
Ja, und dann darf man gar nicht mehr raus. Du musstest von heute auf morgen, eigentlich von einer Sekunde auf die andere, deinen Alltag umstellen.
Den Alltag umstellen würde ich jetzt nicht sagen. Das war ziemlich ähnlich, weil so viele Aktivitäten außerhalb des Berufsalltags Handball, sage ich mal, waren ja aktuell sowieso nicht möglich. Aber wir durften halt nicht mehr raus. Ne? Das, was raus war, war die Terrasse und ist meine Einfahrt, wo man sich ein bisschen bewegen konnte. Aber das Grundstück und die Wohnung verlassen war an sich tabu.
Das gilt ja aber nicht für alle. Das fand ich persönlich sehr interessant. Marcel Schliedermann ist in Freiheit, in Anführungsstrichen. Warum?
Ja, Marcel Schliedermann war an der Mittwochmorgenseinheit nicht im Athletiktraining, weil er am Sonntag oder am Montag auch Zweit- oder Drittkontakt von einer infizierten Person war und immer weil von jemand positiv getestet war. Und seine Schnelltests waren zwar negativ, aber wir haben jetzt aus der Vergangenheit im Verein so viel gelernt, dass immer, wenn irgendjemand irgendwo im Kontakt war, ob er sich gut fühlt oder schlecht fühlt, dass er einfach dem Training fernbleibt, selber was für sich macht und zu Hause bleibt, bis wir ein Ergebnis von einer richtigen PCR-Testung haben. Und das war der Grund, warum Marcel nicht da war und weswegen er jetzt 14 Tage Freiheit hat. Und ich sag mal, unser Butler ist, der Mannschaftsbutler.
Der Mannschaftsbutler, das heißt, was macht er?
Ja, selbstverständlich. Marcel hat zwar das Glück, dass er frei sein darf, sage ich mal, in Freiheit, aber Marcel hat gleichzeitig auch das Glück, er durfte uns natürlich alle versorgen. Der hat uns die Fahrräder gebracht, die Gewichte, unsere Sportgeräte, damit wir fleißig trainieren können. Und den einen oder anderen Einkauf muss er natürlich auch für uns erledigen. Und das macht er natürlich auch sehr, sehr gerne und bisher auch tadellos.
Um Gottes Willen, das ist ja anstrengender als die normale Zeit. Das heißt, er fährt jetzt von Haushalt zu Haushalt und kauft für euch auch ein?
Ja, wir haben es ein bisschen aufgeteilt. Ich denke, der eine oder andere wohnt ja auch mit der Freundin zusammen oder hat auch Familie hier, sich dann auch drum kümmert. Aber wir haben natürlich auch ein paar Leute, die nicht hier aus der Ecke kommen und da auch einfach noch nicht so gut vernetzt sind, die da einfach ein bisschen Unterstützung brauchen. Und dann haben wir das so ein bisschen aufgeteilt. Da gibt es so fünf, sechs Helfer rund um den Verein, wo man sich das einfach aufgeteilt hat. Weil wenn einer sowieso in den Supermarkt fährt, ob er dann einen Einkauf macht oder zwei, das kommt aufs Gleiche raus. Und dann werden die Tüten oder die Kartons vors Haus gestellt und dann sind wir eigentlich ganz gut versorgt, wenn man ehrlich ist. Wenn man da allein oder zu zweit wohnt, dann reicht ein Einkauf
Ja.
im Optimalfall auch für 6, 7 Tage.
Mannschaftsbutler. Sehr schön. Sehr schön. Das gefällt mir.
Ja, das ist er sonst auch, aber das darf man ja nicht sagen.
Liebe Grüße. Fahrrad hast du schon gesagt, ist vor Ort. Was ist noch bei dir alles zum Training da?
Wir haben ein Spinningrad bekommen, wir haben einen Medizinball bekommen, wir haben eine 2,5 Kilo Scheibe, wir haben eine 20 Kilo Scheibe, wir haben hier eine 28 Kilo Kettleball, eine Sportmatte, ein Balance Pad, so eine Gelmatte, Terrabänder, Springseil, Sportmatte, Black Roll. Ich glaube, das war's. Aber reichlich da.
Genug Material für eine neue Folge. Ich packe meinen Koffer, so wie du das gerade aufgezählt hast.
So ungefähr, ja. Ja, nee, wir haben da, sind da gut versorgt.
Du hast offensichtlich alles da. Wie oft trainiert ihr damit? Wie sieht euer Alltag aus?
Wir haben jetzt das Glück und das Pech gleichzeitig, dass natürlich unsere beiden Athletiktrainer, die gleichzeitig unsere Physiotherapeuten sind, vom Rehab 5 in Münster, auch in Quarantäne müssen. Und die haben natürlich auch entsprechend nichts zu tun und freuen sich, mit uns das Quarantäneprogramm zu machen. Und so haben wir zweimal am Tag Training, 9:30 Uhr und 16:30 Uhr. Ja, und machen uns dann immer eine Stunde 15, Stunde anderthalb, je nachdem, wie viel man da vor und danach noch investiert, eine schöne Zeit mit unseren Fitnessgeräten hier.
Also ausruhen ist nicht, ihr habt wirklich einen absolut geregelten Arbeitsalltag in Anführungsstrichen.
Ja, es ist eigentlich, es ist eher mehr Training als normal, weil wir tatsächlich jetzt, also speziell in der letzten Woche, jeden Tag zweimal trainiert haben. Und ich muss auch sagen, das war knackig. Ich glaube, wir haben alle Muskelkater gehabt und man kann davon aussehen, wir sind auch alle schwerer geworden. Aber nicht, weil wir dicker geworden sind, sondern weil wir alle ordentlich an Muskelmasse zugelegt haben. Das kann ich mir gut vorstellen, weil wir wirklich ordentlich trainiert haben. Dann haben die unsere Athletiktrainer schon einen guten Job gemacht.
Aber trotzdem ist es ja so, Physis ist das eine, die natürlich aufrechterhalten werden muss. Aber diese ganzen Abläufe, ihr seid dann ja wirklich 2 Wochen komplett raus gewesen. Die sind ja verloren gegangen. Ihr kommt Donnerstag raus aus der Quarantäne und am Samstag steht ja schon euer Spiel gegen Dresden an. Was erwartest du da? Reichen 2 Tage, um in die Abläufe wieder reinzukommen?
Die Pause war jetzt nicht so lang. Man kann das vergleichen mit der Winterpause im Dezember, im Januar, wenn man dann wieder in die Vorbereitung startet. Da hat man natürlich mehr Zeit aufs erste Saisonspiel, aber die Pause ist ähnlich lang und in 2 Wochen baut man jetzt nicht so krass ab, wie man das zum Beispiel in der Sommerpause macht, wo es 4 bis 6 Wochen sind. Nichtsdestotrotz sind gerade diese schnellen Bewegungen, Körpertäuschung, seitliche Arbeit, ja, oder auch der Körperkontakt, das ist natürlich weg. Und inwiefern so eine Schulter jetzt 2, 3 Tage braucht, um auch wieder speziell bei den Rückraumspielern, dass da wieder richtig Bums aus dem Arm kommt, das ist die Frage. Das weiß ich nicht, aber wir haben jetzt genug Beispiele gehabt von anderen Mannschaften, bei denen das bei denen das ganz ordentlich funktioniert hat, mit Aue und auch Ferndorf jetzt zuletzt, wo man einfach sieht, wenn man es vernünftig gestaltet und das scheinen sie gemacht zu haben, dann kommt man da mit einer vernünftigen Verfassung aus so einer Quarantäne raus und dann können 2 Tage auch reichen. Wenn man es jetzt nicht übertreibt und wir da am Donnerstag und Freitag in den 3 Einheiten nur hoch und runter rennen, weil dann sind wir natürlich am Sonntag platt.
Was sagt denn deine Schulter? Also hast du einen Ball auch und ditcht ein paar Mal gegen die Wand,
Nee.
bis die Nachbarn klingeln?
Nee, das nicht. Ich ein bisschen mit dem Terraband. Wir machen ganz viel Mobilisation für die Schulter. Aber ich bin zum Glück Kreisläufer. Ich muss nicht so fest werfen. Ich muss die Dinger irgendwie nur vorbeischummeln am Tor. Von daher habe ich da nicht so viel Sorge, dass ich da riesen Schulterprobleme habe.
Wir können mal ganz kurz. Finde ich sehr schön. Der Kreisläufer kann aber mal gerne, wo du gerade schon Ferndorf und so angesprochen hast, schauen, was eigentlich am Wochenende sonst so passiert ist. Denn die anderen Mannschaften haben ja gespielt. Hast du etwas live gesehen? Was hast du verfolgt?
Ich habe ein bisschen verfolgt Hamburg gegen Lübeck zum Schluss. Schwartau, so, Lübeck. Das war
Lübeck-Schwartau. Eine völlig verrückte Schlussphase.
Ja, und Das war natürlich schon überraschend, dass Lübeck da eigentlich fast das ganze Spiel führt und speziell am Ende noch so hoch führt und dann ja fast noch das Ding aus der Hand gibt.
Was lief da in den letzten 5 Minuten anders? Also warum hat der VfL eine 4-Tore-Führung verspielt?
Ja, wahrscheinlich ist es hitzig, es wurde lauter, es wurde emotional und speziell, wenn es um nichts mehr geht, dann hat Hamburg wahrscheinlich alles probiert und hat da hinten Beton angerührt. Und dann sind die Schwartauer wahrscheinlich ein bisschen zittrig geworden. Und 4 Tore ist natürlich schon viel. Ich glaub, wie viele Minuten waren es? 4, 3?
Ja, also 55. Minute war der VfL mit 4 Toren vorn.
Ja, und das ist natürlich schon hart. Aber leider haben wir das diese Saison auch schon erlebt, wie schnell das geht, wenn man mit ein paar Toren vorne liegt. Und dann das Ding eben nicht zu gewinnen.
Da spielt doch auch der Kopf eine extrem große Rolle. Man kann das hinterher gar nicht so erklären, aber wenn du so drin bist und dann.
Ja, es ist ja oft so, wenn solange du als Underdog in so ein Spiel gehst, und das ist ja Schwartau gegangen, würde ich mal sagen, aufgrund der Ergebnisse der letzten Wochen, Monate, hast du ja nichts zu verlieren. Da kannst du einfach die Dinger draufschmeißen, ne, und deine Aktion machen und dann hast du vielleicht auch einen guten Flow. Aber wie ist das? 5 Minuten Verschluss, dann nimmt der Gegner ein Timeout, du führst und eigentlich hast du im Kopf, wir müssen es nur noch verwalten. Aber du warst erfolgreicher damit, indem du einfach nach vorne marschiert bist und so dem Gegner die Initiative genommen hast. Und wenn du dann natürlich anfängst, darüber nachzudenken und plötzlich hast du was zu verlieren, das ist ein anderes Gefühl, als wenn du ja einfach frei aufspielen kannst, weil eigentlich völlig egal ist, ob er reingeht oder nicht, ob deine Aktion erfolgreich ist oder nicht. Das ist ein bisschen was anderes.
Stimmt, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, ja. Aber verwalten geht im Handball einfach nicht, das ist so.
Das geht nicht.
Was wir hier jede Woche im Podcast verwalten, ist die Tabelle und sie rückt oben immer enger zusammen. Hamburg 40 zu 10, Lübbecke ein Spiel mehr, 40 zu 12, Gummersbach 37 zu 13. Hilf mir, was interpretierst du daraus?
Ein geiles Saisonfinale hoffentlich hinten raus. Ich hoffe, dass bei beiden Mannschaften, also bei Lübeck sind ja, glaube ich, aktuell alle soweit wieder fit. Bei Gummersbach hat gerade viele verletzte, angeschlagene Spieler. Wäre schön, wenn da auch alle wieder hundertprozentig fit sind und dabei sind. Das gleiche ja für Gummersbach. Ich glaube, das letzte Spiel hat der Live Tessier nicht, für Hamburg. Das letzte Spiel hat der Live Tessier nicht mitgespielt. Wahrscheinlich der wichtigste Spieler in dieser Mannschaft, weil er einfach da die Fäden zieht und eine ganz verlässliche Größe ist. Wenn die alle dabei sind, dann kann man sich da auf noch ein paar tolle Spiele freuen. Ich glaube, Lübeck und Hamburg spielen auch noch gegeneinander.
Lübeck
Oder
und
ist das
Gummersbach haben noch das direkte
Lübeck und
Duell.
Gummersbach? Ja, guck, das ist natürlich so ein bisschen der Kampf. Wer das gewinnt, verschafft sich dann noch mehr Luft. Und ob es noch Ausrutscher gibt, boah, ich bin gespannt. In der zweiten Liga, haben wir jetzt die letzten Wochen gesehen, ist jede Mannschaft für einen Ausrutscher gut. Und wird jetzt schön zu sehen sein, welche Mannschaft ja, da mehr Killerinstinkt, mehr Konstanz hat, sich da oben festzusetzen und vielleicht auch die eine oder andere Mannschaft auch von sich wegzuhalten. Ne?
Gilt auch für unten tatsächlich. Da gab es am Wochenende das interessante Duell Ferndorf, weil du Ferndorf vorhin auch schon angesprochen hast, gegen Konstanz 24 zu 24. Mit diesem Punkt ist Konstanz an euch vorbeigezogen. Ihr seid jetzt wieder auf einem Abstiegsrang, aber habt auch noch zwei Spiele, logischerweise dann in der Hinterhand.
Ich glaube, punktgleich
Dann,
sogar, oder? Sind wir nicht sogar
ihr
punktgleich
habt
mit
16
Konstanz?
und Konstanz hat 17.
Okay, dann so rum. Ja, wird ähnlich eng werden. Also wird ich glaube, alle Mannschaften, die jetzt unten drin sind, haben jetzt noch die Spiele gegen die obere Tabellenhälfte im Mai. Und im Juni wird dann, denke ich, die Entscheidung fallen, weil da haben wir und ich gehe mal davon aus, Konstanz, Fürstenfeldbruck, auch die direkten Duelle. Und das wird die spannende Phase.
Das sind dann die Big Points.
Da kommen die Big Points und da müssen alle fit sein. Das wird eine schöne Saisonzeit und ich freue mich persönlich da besonders drauf, weil das wird das emotionale Highlight der Saison. Und da kann man positiv wie negativ alles vergessen machen, was bisher passiert ist.
Also wenn ich alleine hier auf den Spielplan von euch im Juni schaue, ihr spielt gegen Konstanz in Ferndorf, in Hüttenberg bzw. Wetzlar, dann kommt Fürstenfeldbruck. Das ist schon
Geil, geil, oder?
geil, ja.
Also ich persönlich freue mich schon drauf. Was gibt es denn für ein schöneres Saisonhighlight? Du hast jetzt 4 Wochen Zeit, oder sagen wir mal 4, 5 Wochen. Mit dem Spiel am Wochenende plus der EM-Quali-Pause. Ist, glaube ich, EM-Quali, ne?
Ja.
Nationalmannschaftspause. Und dann hast du den kompletten Mai gegen richtig gute Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte, wo du dich als Mannschaft weiterentwickeln kannst, wo du vielleicht auch ein paar Überraschungspunkte sammeln kannst, wie die anderen Mannschaften das jetzt gemacht haben. Und dann kommen die richtig geilen Spiele, in denen du performen willst, ja? Auf die wir uns die ganze Saison freuen. Ja? Und da eine Serie abzureißen, da top auf einem richtig guten sportlichen Level zu sein, die ganze Mannschaft fit zu haben, um dann den Klassenerhalt safe zu machen, das ist doch geil. Diese Spiele, das sind auch, wenn es jetzt ohne Zuschauer ist, die werden emotional und die werden richtig Bock machen.
Finde ich sehr beeindruckend, diese Herangehensweise, diese optimistische Vorfreude auch, die wird doch auch dann der Schlüssel sein. Im Gegensatz zu anderen vielleicht, die ängstlich daran gehen und sagen, um Gottes Willen, wenn wir das jetzt verlieren.
Ja, klar, das war vielleicht auch mal anders bei mir, dass ich dafür großen Respekt hatte, aber mittlerweile freue ich mich darauf, weil das macht ja den Sport aus. Und ich glaube, die letzten Jahre, speziell auch aus meiner Erfahrung, haben gezeigt, dass es erst gelaufen ist, wenn es wirklich gelaufen ist. Also wenn wirklich nichts mehr geht. Und darum, also in der zweiten Liga, da kann nach wie vor alles passieren. Und wenn es am Ende ein Punkt mehr ist, den wir mehr haben als eine der anderen Mannschaften und wir nicht auf dem Nicht-Abstiegsplatz stehen, so, dann ist das alles, was reicht. Und vielleicht verlieren wir auch eins von den direkten Duellen und stehen danach in der Kabine und gucken uns an und sagen, was war das für eine Scheiße? Aber dann holst du halt irgendwas anderes und macht Spaß. Ich freue mich tatsächlich drauf.
Aber spürst du keinen Druck? Das ist ja auch eine Drucksituation.
Doch, doch, natürlich ist das eine Drucksituation. Ohne Frage. Das ist ja, alle erwarten von dir, dass du dieses Spiel performst und gewinnst. Aber bring dich doch in die Verfassung, dass du es gewinnen kannst. Warum bereite ich mich ja nichts vor? Was muss passieren, damit ich das Spiel verliere? Ich gucke mir ja an, was muss passieren, damit ich das Spiel gewinne. Ja, was muss ich bringen? Und wenn ich da die richtigen Schlüsse rausziehe, speziell auch aus unserer Saison, aus der Hinserie, und ich behaupte, da haben wir uns schon enorm weiterentwickelt. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass du dich in so einer Saison die ganze Zeit weiterentwickelst, dass wir eigentlich alle 3-4 Wochen sagen können, ey, geil, wir haben einen Schritt nach vorne gemacht. Und das ist ja eigentlich das Schöne daran. Wir haben jetzt 10 Monate Saison, oder weiß gar nicht, ist es überhaupt so lang? 8 Monate? Und entwickeln uns weiter. Und die wichtigsten Spiele kommen ganz zum Schluss. Und wenn wir da dann in der Verfassung sind, dass wir diese Spiele gewinnen können, ja, oder vielleicht auch jetzt schon in der Verfassung sind, oder vielleicht in der Verfassung sind, die Gegner zu dominieren, wie wir das im Januar dann schon in 1-2 Spielen geschafft haben, mit Hüttenberg und mit Fürstenfeldbruck, dann haben wir unseren Job richtig gut gemacht. Und dann ist eine scheiß Hinserie völlig egal. Aber wenn man insofern weiterentwickelt, dass wir am Ende der Saison bereit sind, so gut zu sein, dass wir die Fehler, die wir die ganze Saison gemacht haben, in dieser entscheidenden Saisonphase nicht 2-3 Mal machen, sondern vielleicht nur einmal und dann direkt werden, ach scheiße, da ist unser altes Star und jetzt machen wir das und das. Und dass ich viel, viel analytischer und klarer denke, konzentrierter bin, und dann kann man einfach nur besser spielen, meiner Meinung nach. Und da sind wir, was ich denke, auf einem sehr, sehr guten Weg.
Letzte Frage dazu, warum hält der TVE die Klasse?
Weil wir dafür viel zu viel Klasse haben und weil der Verein und auch die Mannschaft und der Qualität einfach in diese Liga gehört.
Punkt. Warum du jetzt, wie du sagst, gelernt hast, so zu denken und wie deine Schritte waren in deiner Handballkarriere, da gucken wir jetzt drauf, im zweiten Teil dieses Podcasts. Jetzt geht's um unseren Gast heute, Frederik Freddy Stüber. Quarantäneradio, habe ich vorhin gesagt, es ist ja so ein bisschen, was vermisst du eigentlich gerade am Alltag draußen, auch wenn man aufgrund der Pandemie nicht so ganz viel darf, aber was vermisst du gerade am Alltag am meisten?
Ich finde eigentlich, dass es die sozialen Kontakte sind, dass man ein bisschen Abwechslung hat, dass man vielleicht auch mal was anderes sieht als die eigenen 4 Wände und wenn es nur durch den Supermarkt bummeln ist, das reicht eigentlich schon, aber das braucht man dann schon. Wir haben es jetzt gemerkt, dass wir uns zwar jeden Tag mit der Mannschaft sehen, aber also auch wenn wir nicht in der Quarantäne sind, aber da haben wir uns irgendwas zu erzählen, weil wir was erleben. Und wenn es nur, wie gesagt, das Einkaufen ist, aber wir haben im Training was zu tun, Aufgaben, über die wir dann im Nachhinein drüber reden können und mit denen wir uns beschäftigen können. Aber jetzt machen wir manchmal nach unseren Trainingseinheiten hier so einen kurzen Zoom-Call zum Quatschen und nach 2 Minuten ist Schluss, weil wir uns nichts zu erzählen haben, weil keiner was erlebt. Und das ist natürlich schon, das ist echt schon richtig langweilig. Und darum soziale Kontakte, ganz klar. Persönliche soziale Kontakte.
Wer ein bisschen was zu erzählen hat, ist Konstantin Madert. Der Torwart von euch war ja auch schon bei uns hier im Podcast in der Hinserie. Und ich habe ihn jetzt nochmal angehauen. Ich habe ja auch gesehen, was er jetzt so in seiner Quarantäne macht. Extrem viel auf dem Fahrrad auch. Der könnte, glaube ich, bald Tour de France fahren, wenn das so weitergeht. Und ich habe gesagt, er muss jetzt mal ganz kurz vom Fahrrad absteigen und mir erzählen, wer ist eigentlich Frederik Stüber? Was zeichnet ihn aus? Und er hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Und da ist ein bisschen interessanter Inhalt drin, über den wir gleich mal sprechen können.
Ja, gerne.
Wir hören uns das mal an. Konstantin Madert über Freddy.
Vom Moin. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hast ja gesagt, du schnackst nachher mit dem Freddy. Lass dir erstmal nur erklären, wie eine Pelzer Schorle funktioniert und wer beim TVE der allerbeste Golfer ist. Also, ich wünsche dir richtig viel Spaß mit Freddy. Hau rein. Bis die Nächte.
Was ist eine Pelzer Schorle?
Hab ich in Ludwigshafen gelernt, in der Pfalz. Ich weiß nicht, ob du weißt, du, was ein Doppelglas ist. Mm-mm. Das ist ein Weinglas, das hat ungefähr einen halben Liter. Kannst du dir ja mal angucken. Und in der Pfalz ist das eigentlich normal, dass du, wenn du auf ein Weinfest gehst oder einfach nur ja, da auf ein Weingut, dass du dir eine Schorle bestellst. Die kommt aber eigentlich immer im Doppelglas. Und die Pfälzer Schorle sind 4 Finger Wein und 1 Finger Wasser, sagt man so. Und es teilt sich entsprechend auch so auf. Das heißt, du hast eigentlich eine halbe Flasche Wein in deinem Glas und so einen Schuss Wasser. Und Konstantin kannte das nicht. Und als er das erste Mal nach meinem Umzug hier bei mir auf der Terrasse saß im Sommer, habe ich ihn gefragt, ob er eine Schorle trinken will. Hat er gesagt, ja klar, gerne. Und dann war ich in der Küche und habe eingeschenkt und habe Konstantin eine Schorle gegeben und hat er mich angeguckt. Und da sind ihm fast die Augen rausgefallen. Und dann sagte, ich bin mit dem Auto hier, ich kann doch jetzt hier nicht so ein Riesenglas Wein trinken. Ich so nur eine Schorle, ist doch ganz normal. Und seitdem, da hat er Feuer gefangen und immer wenn er hier ist, dann kriegt er eine Riesling-Schorle. Und mittlerweile hat er auch schon ein eigenes Doppelglas. Also das ist ganz schön, da habe ich ein schönes traditionelles Getränk, sage ich mal, aus der Pfalz mitgebracht.
Das heißt, wenn ich bei dir für eine Schorle vorbeikäme, dann würde ich hinaus torkeln.
Das kommt drauf an. Also ein, zwei Fahrerschorle kann man vielleicht trinken, aber das ist schon die Grenze. Aber es ist eine tolle Sache. Da fährst du auf den Jahrmarkt mit 20 Euro und das reicht. Hast du einen schönen Tag.
Nächste Frage. Jetzt kriege ich so langsam Durst hier. Das wollen wir verhindern. Wir werden wieder sportlich. Wer ist der beste Golfer beim TV im Stetten? Diese Frage hat Konstantin ja gerade noch aufgemacht.
Ja, wir sind ja ein Dreier-Team bei uns in der Mannschaft, die aktiv golfen. Und der beste Golfer ist ganz klar Paul Kolk. Der hat einfach die besten Techniken und das ist eben auch so, wenn wir in Burg Steinfurt unterwegs sind, auf dem Golfplatz, wo Paul lebt. Sein Vater ist auch Bürgermeister und der Paul ist auch ganz, ganz aktiv dort in der Politik. Da ist es natürlich schon so, dass der Paul da sehr bekannt ist. Und wenn wir dann, das geht da durch den Park in Burg Steinfurt am Borneo, am Schloss vorbei. Und da sind ganz viele Spazierwege auch drumherum. Und man kann eigentlich auf dieser Runde nicht in Ruhe gehen, weil überall Leute vorbeilaufen, die den Paul kennen. Und darum ist Paul schon der beste Golfer, weil er auch der bekannteste Golfer von uns ist. Und das macht immer schon großen Spaß.
Handicap?
Weiß ich gar nicht, was er hat. Ich glaube, er hat noch nie runtergespielt, aber der Paul spielt schon gut. Und wir haben auch ein, zwei Sponsoren, die davon überzeugt sind, dass der Paul schon auch sehr gut spielt. Und Konstantin und ich ziehen da eigentlich ganz, ganz oft den Kürzeren, weil der Paul speziell bei seinen Abschlägen mit seinem Driver, da haut er schon richtig was raus.
Und dein Handicap?
Ich habe noch 54. Ich habe erst ein Turnier gespielt, aber das wurde nicht gewertet. Aber weiß ich nicht. Wo spiele ich mittlerweile? Ich bin vielleicht so knapp unter 40. Also das, was ich realistisch regelmäßig spiele.
Ist dir schon mal ein Hole-in-One geglückt?
Nee, das nicht. Ich bin mein bestes Loch war ein Birdie, also ein paar drei in 2 Schlägen. Das ist mein Highlight und da habe ich auch bisher erst 1 geschafft.
Ja. Ist Golfspielen eigentlich wie Kreisläufer sein?
Nee, kann man nicht. Ich glaube nicht, dass man es vergleichen kann. Am Kreis ist ganz viel Timing, meiner Meinung nach. Also du hast da eine gewisse Abhängigkeit am Kreis, die muss jemand die Bälle reinspielen, aber du bist selber dafür verantwortlich, dass du das richtige Timing hast, dass du den Arsch im richtigen Moment rausstreckst, dass du deinem Mitspieler zeigst, wo du die Bälle haben willst mit deinem Arm und dass du eben auch Räume anläufst oder eben auch Sperren setzt. um zu erkennen, wo läuft mein Mitspieler vielleicht hin, wo kann ich ihn unterstützen. Und da ist meiner Meinung nach das Timing so ziemlich das Wichtigste. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es so viele unterschiedliche Körpertypen am Kreis gibt, weil es einfach unterschiedliche Stärken und Spielweisen gibt. Und da, und
beim Golf brauchst du auch Haltung. Da musst du auch den Hintern so ein bisschen rausstrecken und Timing haben.
Ja, ich überlege gerade, da braucht man sogar sehr viel Haltung und vor allem sehr, sehr viel Körperbeherrschung und Kontrolle über seinen Körper. Aber ich behaupte, am Kreis brauchst du weniger Kontrolle als beim Golf.
Dann kommen wir zurück zum Handball. Wie bist du überhaupt Kreisläufer geworden? Oder noch weiter zurück, wie bist du, du kommst ja aus Salzgitter, wie bist du zum Handball gekommen?
Wir sind eine Handballfamilie. Meine Eltern haben Handball gespielt und auch beide die Jugendabteilung bei Salzgitter-Liedenburg damals haben sie dort trainiert, bei den Minis, bei der E-Jugend. Also ich bin eigentlich, mit, wie man immer so schön sagt, mit dem Handball in der Hand aufgewachsen und in der Sporthalle. Da gab es für mich in der Kindheit nichts anderes, als jeden Tag irgendwo in der Sporthalle zu sein. Und entsprechend war das auch eigentlich, ich behaupte mal alternativlos, dass Handball da die Nummer eins ist. Ich glaube, ich habe viele Sachen ausprobiert und hatte immer ganz viel Spaß am Sport. Also bei uns auf dem Dorf, wir haben alles gespielt. Fußball, Basketball, war da alles dabei. Aber ja, Handball war da immer die Nummer eins und da bin ich dann auch bei geblieben.
Das gilt dann ja auch für deinen Bruder. Der spielt ja auch in der zweiten HBL beim VfL Gummersbach.
Ja, für den gilt quasi dasselbe. Nur der hat nochmal ein bisschen anderen Weg genommen als ich.
Wie war das so in der Kindheit? Also habt ihr euch da auch in jeder freien Minute selbst noch duelliert? Draußen im Garten oder vorm Garagentor darauf geballert?
Gute Frage. Kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau daran erinnern. Wir hatten keine Tore, aber wir haben direkt neben dem Schulhof gewohnt und drumherum auch viele unserer Freunde. Darum wurde da tatsächlich fast nur Fußball gespielt. Und wenn wir was gemacht haben, dann war es so eine Art 7-Meter-Werfen, also richtig Handball aufs Feld haben wir da nicht gemacht. Aber das war dann eher in der Turnhalle der Fall.
Wer war talentierter als Kind? Was würdest du sagen? Also beim Handball?
Boah, wir sind 4 Jahre auseinander. Das kann ich gar nicht so einschätzen. Ich weiß gar nicht. War Jonas auch im Rückraum talentierter?
Weil ihr müsst ja zumindest gleich ehrgeizig gewesen sein, weil ihr es beide relativ weit gebracht habt.
Mhm. Ja, ich glaube, behaupte, wir sind sehr, sehr ehrgeizig. Was das angeht, wer war talentierter? Weiß ich, kann ich den nicht beantworten. Ich überlege gerade, wer war wie wo erfolgreicher, aber Erfolg hat nichts mit Talent zu tun, deswegen ist das schwer abzugrenzen.
Oder wir stellen die Frage mal anders. Wo war schneller klar, das geht Richtung Handballprofi? Bei wem war schneller klar, das geht Richtung Handballprofi?
Bei mir, das war bei mir, würde ich behaupten, weil ich schneller den Schritt Profi-Handball gemacht habe.
Zu Eintracht Hildesheim.
Ich bin ins Internat gezogen, damals mit 13. Und ich glaube, Jonas auch mit 13 oder 14. Aber wenn du jetzt sagst, Profi-Handball, für mich war im Prinzip ab der A-Jugend klar, dass es in den Profibereich geht und vielleicht sogar schon früher. Und ich bin auch direkt dort reingerutscht. Und Jonas hat noch die dritte Liga mitgenommen und die habe ich quasi übersprungen. Darum war der Schritt von mir schneller zum, deswegen sage ich Profi-Handball in Anführungszeichen, professionell Handball gespielt, haben wir beide im Prinzip mit dem Schritt ins Internat. Das war der Schritt zu sagen, so, ich möchte aus dem Talent, das ich habe, das Maximale rausholen in einem Leistungszentrum, in einem Sportleistungszentrum. Und da sind wir den Schritt dann zeitgleich gegangen in der C-Jugend damals.
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast auch noch eine Schwester, die auch Handball gespielt hat.
Die hat auch Handball gespielt, ja. Ja, die hat aber frühzeitig auch andere Aktivitäten als Handball gehabt. Da war Jonas am Anfang auch dabei mit Musikinstrumenten. Die hat Posaune gespielt und Klavier gespielt und war beim Tanzen. Da war Jonas auch früher noch. Hat aber da nicht denselben Ehrgeiz gehabt, wie wir, den Handball professionell zu betreiben, sondern das war für sie mehr Spaß und die hat eben auf das Soziale neben dem Sport mehr Wert gelegt und hat uns dadurch jetzt ganz schön viel voraus, was das Bereisen der Welt angeht, was vielleicht auch die eine oder andere Lebenserfahrung angeht, aber vor allen Dingen ja, hat sie deutlich mehr gesehen als wir und da schon deutlich mehr von der Welt gesehen und wahrscheinlich auch erlebt.
Das möchtest du irgendwann nachholen?
Ich hoffe, dass ich das irgendwann nachholen kann, aber da hatten wir einfach nie, also ich speziell, nie die Zeit für Sommerferien zu nutzen, also Schulferien zu nutzen oder auch dir bewusst Urlaub zu nehmen, um eine längere Reise zu machen oder auch Spontanreisen zu machen. Das ist natürlich das ist ein großes Glück, das sie hat, dadurch, dass sie nicht diese Verpflichtung Handball hat. Und die haben wir uns ganz, ganz früh genommen und dem auch alles untergeordnet. Und dadurch sind wir natürlich auch ganz, ganz stark eingeschränkt, was unsere sonstigen Freizeitaktivitäten angeht.
Aber so positiv, wie du auch schon zu Beginn über Handball gesprochen hast und wie Bock du auf so ein Saisonfinale hast, da merkt man dann doch auch, es lohnt sich, wenn man im Jugendalter sehr viel für Handball opfert.
Ja, es lohnt sich immer, meiner Meinung nach, so lange, wie es einem das wert ist. Punkt.
Punkt. Ja, sehr schön ausgedrückt. Dir war es das wert? Du bist dann zu Eintracht Hildesheim.
Mir war es das wert,
Erzähl uns von dieser Zeit.
ja. Es war damals, Handball war nur Hobby und meine Eltern haben damals dann gefragt, Frederik, da gibt's ein Leistungszentrum, Handballinternat, möchtest du dahin? Und dann hab ich damals auch gesagt, ja, na klar, für mich war Handball ja das Größte. Da waren aus meinem Verein schon ein, zwei andere Spieler hingegangen auf das Internat nach Hildesheim. Und ja, dann hatte ich die Bedingung, dass ich mich in der Schule verbessern muss, dass ich keine 4 mehr auf dem Zeugnis haben durfte. Das war das
Wurdest du eine 4?
bestimmt einige. Also ich bin in der Schule immer stinkefaul gewesen. Ich habe mit minimalem Aufwand das Maximale rausgeholt. Und solange ich keinen Sinn darin gesehen habe, mich anzustrengen, also dass ich nicht ein höheres Ziel davon gesehen habe, habe ich das auch nicht gemacht. Und dann hatte ich plötzlich eins und dann lief es. Und dann haben meine Eltern mir das ermöglicht, dort ins Internat zu ziehen. Und
Okay, da hat sich dein Ehrgeiz für den Handball dann quasi ausgezahlt, weil du hast gewusst, ich muss jetzt was tun, damit ich mir sozusagen das Handballspielen erarbeite.
genau, da ist was, das möchte ich haben, da möchte ich dabei sein, das möchte ich erleben. Das war was Besonderes, weil das war die Handballer von Eintracht Hildesheim, auch in der Jugend schon, die durften schon mit Harz spielen in der C-Jugend und trainieren. Das war was Besonderes. Ja? Die hatten eine tolle Halle. Die Trikots waren irgendwie immer schöner als die eigenen oder von anderen. Und das war was Besonderes. Und ich hatte da im Vorfeld, glaube ich, mal bei der, ich weiß ja nicht, ob das ein Turnier war oder ob das irgendeine Landesmeisterschaft war, hatten wir mal gegen die gespielt. Und das war natürlich, danach wollte man dorthin.
Und wie war es dann vor Ort?
Ich fand es toll. Das ist das, also nach wie vor, ich habe 7 Jahre dort im Internat gewohnt. Von 13, 14 bis ich 21 oder 20 war. Bis ich mein Abitur
Krass.
gemacht habe, bis ich glaube, bis ich 20 war. Und nach wie vor, ich würd das nicht missen wollen. Wenn mir das wieder jemand anbieten würde oder jemand fragt oder meine Kinder später das wollen, dann würde ich sofort sagen, ja, na klar, mach's. Das ist eine tolle Erfahrung. Du bist mit deinesgleichen zusammen. Da sind nur verrückte Sportler. Du hast einen Schlüssel für die Halle, in den du 24 Stunden reinkommen kannst. Du hast Betreuer, du hast Trainer, du hast Lehrer um dich rum, die alle eine gewisse Akzeptanz für deine Begeisterung haben und für deine Leidenschaft. Und wenn du dich gut anstellst und jetzt kein Riesenarschloch bist, dann unterstützen die dich auch alle dabei und probieren dir alles zu ermöglichen, damit du maximal viel Zeit und Energie in den Sport stecken kannst. Und das sind schon richtig geile Bedingungen und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, da zu leben und auch mit den Leuten drumherum. Da hat man Freunde gefunden fürs Leben und wenn ich überlege, wie viele Leute da mittlerweile in der Handballwelt unterwegs sind, mit denen ich da im Internat gelebt habe, wie viele auch nicht mehr, darf man auch immer nicht vergessen, dann ist das schon
Klar,
klasse.
es ist keine Garantie, dass man es schafft.
Nee, also ich habe mir irgendwann mal wir haben mal irgendwann drüber gefachsimpelt, wie viele Leute es eigentlich probiert haben. Und wenn ich damals überlegt habe, ich bin in diese C-Jugend gekommen, in Hildesheim, und da sind aus der Region so die besten Spieler aus jeder Mannschaft, haben sich zusammengefunden und sind nach Hildesheim gewechselt, um bei einem der besten Vereine zu spielen. Das war mal Burgdorf, Anderten und Hildesheim, so in der Jugend, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und auf diese drei Vereine haben sich die besten Spieler aufgeteilt. Und da sind in der C-Jugend sind 16 Spieler gekommen und ein Jahr später wurde wieder die Hälfte ausgetauscht, dann ist die andere Hälfte rausgerutscht, weil dann kamen ja wieder neue Talente aus dem jüngeren Jahrgang, Ja, dann bist du in die B-Jugend gekommen, da ist dasselbe passiert. Das heißt, du hast da schon mal bis zur A-Jugend, im Prinzip in 5 Jahren, hast du schon mal 5 mal 15 Spieler, sage ich, die du so, die kurz mit dir da den Weg gehen. Ja? Und da bist du dann natürlich schon bei 60, 70 Sportlern, die das gleiche Ziel mit dir hatten. Nur in deinem Verein. Ja? Und dann kannst du das noch, das gleiche passierte bei der Niedersachsen-Auswahl oder bei der Junioren-Nationalmannschaft. Und wenn man das dann auf Deutsch umrechnet, wenn du das überlegst, wie viele Leute im Prinzip das gleiche Ziel hatten wie du, beim Handball maximal weit zu kommen. Und wie viele neue Gesichter du im Prinzip, wenn man das vergleicht mit C-Jugend und dann A-Jugend das letzte Jahr, wie viele da noch über waren. Also wenn es mehr als 2 sind, mit denen ich da am Ende noch zusammengespielt habe, dann sind es viele, aber alle anderen wurden ausgetauscht oder haben sich auch für andere Wege entschieden, aus den verschiedensten Gründen. Ne? Der eine, also wir können das ja nur so beispielhaft aufzählen. Manche hat es in der Schule nicht gereicht, die haben die Eltern wieder nach Hause geholt. Ne? Anderen konnte man dieses Leistungszentrum gar nicht erst ermöglichen, weil es vielleicht finanziell nicht gereicht hat oder die Unterstützung von der Familie nicht da war, weil man aber gesagt hat, Sport ist nicht so relevant. Dann vielleicht auch, weil er das Talent gefehlt hat. Oder sie waren talentiert und der Ehrgeiz und die Einstellung haben gefehlt. Dann natürlich auch ganz viele Teile mit Verletzungen. Ja, Spieler, wo die war ein guter Freund, der hat halt die Schulter ständig ausgekugelt gehabt. Da war eigentlich klar, das reicht nicht für Leistungshandball oder Kreuzbandrisse haben viele gehabt. Oder ja, überall irgendwelche Wehwehchen oder. Ja, schwere Verletzungen oder dann einfach, dass sich neue Interessen bilden, dass man bemerkt, Handball ist nicht immer das Tollste, sondern ich gehe vielleicht auch lieber Party machen oder mir ist mein Studium wichtiger. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die da ja, den Kreis immer enger ziehen und dann, ja, wie viele.
Aber viele haben immer noch das Talent und machen vielleicht eine Ausbildung und so weiter und bilden jetzt die Basis in unserem starken Amateurhandball, Oberliga, Landesliga etc.
Auch in der dritten
Da
Liga. Also
geht's auch ab.
ich glaube, der Großteil der dritten Liga war in einem der Internate, also ich sage mal jetzt so in dem Raum Niedersachsen, war in einem der Internate in Burgdorf, Hildesheim unterwegs. Und die komplett dritte Liga wird wahrscheinlich von der Jugendarbeit von den drei Vereinen bedient. Und das ist natürlich entsprechend großes Familientreffen, wenn die immer gegeneinander spielen alle. Das ist schon ganz schön und mittlerweile ja auch in der zweiten Liga. Und speziell in Hildesheim war es eigentlich immer so, dass jedes Jahr zwei Spieler es geschafft haben, den Sprung in den Profikader zu schaffen. Und ja, bei mir war das zum Glück relativ früh der Fall. Werde ich nicht vergessen, ich hatte Konfirmandenunterricht mittwochs und bin dafür immer in die Heimat gefahren zu meinen Eltern. Und dann standen wir im Stau, als ich in der C-Jugend war. Und da habe ich mein Training verpasst. Und danach haben die Männer trainiert. Oder hat Gerald Oberbeck mich damals angehört, hast du deine Sportschuhe dabei? Hab ich gesagt, ja, na klar. Und dann habe ich mit 14, glaube ich, meine erste Einheit bei den Männern gemacht. Und der Gerald mochte mich damals, glaube ich, schon ganz gerne oder hat irgendwas in mir gesehen.
Das war der Trainer von Eintracht
Das
Hildesheim?
war, ist der,
Genau.
ist der Trainer, Manager. Ganz viele Jahre und Geschäftsführer von Eintracht Hildesheim gewesen, der da im Prinzip alle Entscheidungen gefällt hat.
Genau.
Und daraus ergab sich, dass man gesagt hat, ja, der Stüber, mit dem können wir was anstellen, aber der ist noch zu dick. Und ich bin dann einmal die Woche quasi, was ging in der C-Jugend schon los oder in der B-Jugend, ich bin nur zum Lauftraining der Männermannschaft gekommen. Ich glaube, ich bin 2 Jahre lang nur mit den Profis gelaufen. Einmal die Woche und habe aber gar keinen Handball mit denen gemacht. Und als ich dann im zweiten Jahr B-Jugend war, durfte ich dann regelmäßiger mittrainieren und ab dann, in dem Moment, wo ich weiß gar nicht, ob das 16 oder 17 war, durfte ich dann auch, war ich dann direkt spielberechtigt und ja, habe dann, glaube ich, in Rostock eins meiner ersten Zweitligaspiele gemacht. Weiß ich noch, habe ich einen Tempo-Gegenstoß geworfen.
Hat sich das Laufen ausgezahlt?
Ja, hat sich ausgezahlt. Immer noch.
Du hast gesagt, extrem viele Namen, aber auch die noch tatsächlich in der Handballwelt gerade rumlaufen. Kannst du da ein, zwei Beispiele mal nennen, mit wem du damals so zusammen warst?
Ja, also Sebastian Fürnhaber zum Beispiel von Erlangen, Lukas Fürnhaber
Von Essen?
vom TuS Essen, also die Brüder waren bei uns im Internat, Tim Zechel von TuS Essen, Kreisläufer, war bei uns im Internat. Wen haben wir denn noch? Ignatov, der von Melsungen auch nach Essen gegangen ist, hat auch bei uns im Internat gewohnt. Jetzt habe ich gesehen, am Wochenende hat Matteo Ehlers bei Hannover Burgdorf gespielt. Der war auch in Hildesheim im Internat. In der zweiten Liga viele. Luzaini, der bei TuS Lübeck gespielt. Was haben wir denn noch? Ich vergesse nicht, dass ich jetzt so viele vergesse.
Was wir auf jeden Fall festhalten können, wie wichtig eine gute Jugendarbeit ist tatsächlich. Es lohnt sich. Kommt Hildesheim, die spielen ja auch gerade die Aufstiegsrunde zur zweiten HBL mit. Schafft Eintracht Hildesheim das? Verfolgst du das noch ein bisschen?
Ich gucke mir tatsächlich nach den Spieltagen immer die Ergebnisse in der Liga an, weil das natürlich schon spannend ist, wer da aufsteigt und wer nicht. Aber der Modus ist so bombenhart.
Es kann alles passieren, ne? Die Jungs aus Braunschweig haben jetzt Rostock geschlagen.
Ja, ich muss auch sagen, ich kenne dafür auch zu wenig die anderen Mannschaften. Die Mannschaften, die ich kenne, sind Rostock und Hildesheim, weil wir gegen Hildesheim gespielt haben. Wenn man dann da doch öfter mal guckt, weil es die eigene Vergangenheit ist. Und Rostock, weil einer meiner besten Freunde dort spielt. Aber den Rest kenne ich im Prinzip gar nicht, wer da spielt. Natürlich so ein paar Namen sagt man immer, ach ja, kenne ich. Aber wie stark die Mannschaft ist, was die für eine Qualität haben, wie die spielen, keine Ahnung. Ich bin gespannt, was da passiert. Und ich denke mal, die Finalspiele werde ich mir dann angucken, weil sowas ist natürlich immer schön anzuschauen.
Ist auch eine Drucksituation.
Muss man das mal können, ja.
Mit Drucksituationen kennst du dich aus. Da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen mit dir sprechen, denn du hast ja dann nach deiner Jugendzeit auch bei Hildesheim 3 Jahre in der zweiten Liga gespielt. Dann warst du in Neuhausen, auch 2 Jahre zweite HBL. Und dann bist du in die Liquimoli HBL gekommen. 3 Jahre hast du bei den Eulen Ludwigshafen gespielt. Frage 1, wie war überhaupt dieser Schritt von der zweiten in die erste Liga?
Für mich pures Glück, würde ich mittlerweile behaupten. Ich bin ja von Hildesheim, wir sind mit Hildesheim damals abgestiegen und ich hatte aber schon ein halbes Jahr vorher gesagt, ich möchte den Verein verlassen, also was nicht ein halbes Jahr vorher, aber im Januar, Februar und habe dann relativ spät erst meinen Vertrag in Neuhausen unterschrieben und das war auch jetzt kein Verein, der strukturell krass professionell aufgestellt war, sondern das war ein Verein, wo sich Spieler entwickeln durften und da ging es auch nur darum, die Klasse zu halten. Das heißt, das war das erste Jahr schon nur Klasse halten. Da hatten wir in dem Jahr noch viele alte Spieler in der Mannschaft, die das auch vorgemacht haben und vorgelebt haben. Und im zweiten Jahr wurde ein bisschen durchgemischt, da war es ein bisschen schwieriger. Unter anderem mit Andreas Bornemann habe ich da zusammengespielt, der jetzt in Ferndorf ist. Da sind wir tatsächlich auch nach dem zweiten Jahr abgestiegen, aber da hatte ich damals schon im Januar in Ludwigshafen unterschrieben, für die zweite Liga. Und dann war der letzte Spieltag. Wir haben mit Neuhausen in Wilhelmshaven gespielt. Und die Spiele liefen parallel und eigentlich war klar, Ludwigshafen kann es nur schaffen, wenn Rimper in Bad Schwartau verliert. Und unser Spiel in Wilhelmshaven war richtig knapp. Ich glaube, wir haben mit einem Tor letzten 5 Sekunden verloren. Das Spiel war vorbei und ich habe hinter die Bank geguckt, weil da saß ein verletzter Mitspieler und habe ihn gefragt, wie ist der Live? Er hat gesagt, aktualisiert nicht. Und da habe ich in der Halle rumgeguckt und dann stand meine Mama oben auf der Tribüne und ist rumgesprungen und hat gejubelt. Und da wusste ich, die haben es tatsächlich geschafft, die sind aufgestiegen. Und dann bin ich mal kurz von einem Abstiegskandidaten der zweiten Liga in die erste Bundesliga gewechselt. Und da war ich natürlich, da war ich ein junger, also ich sage jetzt mal ein junger Bub, ein unerfahrenes Reh. Das war schon für mich ein Riesenschritt, da auf einmal nach Ludwigshafen zu kommen und da in der Bundesliga zu spielen. Das war für den Verein auch ein Riesenschritt. Aber für mich natürlich noch riesiger. Mein Ziel war eigentlich, zu einem Top-Team der zweiten Liga zu kommen und da ein richtig, richtig guter Kreisläufer in der zweiten Liga zu werden. Und auf einmal auf einmal durfte ich in der Bundesliga spielen. Und das war natürlich schon was ganz Besonderes. Und eigentlich für das, was ich zu dem Zeitpunkt konnte, was für ein Verständnis ich von Handball hatte, hatte ich da noch nichts verloren. Aber wir hatten zum Glück eine Mannschaft und einen Verein und einen Trainer, der aus allen Spielern, die im Prinzip eigentlich nicht die Qualität für die Bundesliga hatten, Bundesligaspieler gemacht hat. Die das, was sie hatten, bestmöglich nutzen konnten, um in der Liga erfolgreich zu sein.
Und ihr habt die Klasse gehalten. Ihr habt es ja immer geschafft. Ihr habt die Wunder von Ludwigshafen erreicht.
Und das haben wir im Prinzip dreimal geschafft. zweimal sportlich, einmal dank Corona. Aber das sind natürlich, das erste Jahr war schon emotional, aber das zweite Jahr, das war ja knapper und, also es geht nicht knapper. Ja. Statistisch geht es nicht knapper. Gleiche Punktzahl, Tordifferenz gleich, Gummersbach, Bietigheim, muss unentschieden spielen. Unmöglich, dass sowas eigentlich vorkommt und dann fliegt das Hallendach weg, eine Minute vor Schluss, weil das Spiel in Bietigheim aus ist und ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke.
Wann habt ihr das mitbekommen auf dem Feld?
Richtig mitbekommen haben wir es nicht, aber ich weiß, dass wir, es war Wischpause und der Ball lag im Sechser und ich bin zum Ball gelaufen, um ihn zu holen. Und auf einmal sind hinterm Netz standen Freunde von uns aus der Mannschaft und die sind auf einmal ins Tornetz reingesprungen und haben angefangen zu brüllen. Und dann ging das wie so eine Laola-Welle. Hast richtig gesehen, wie die Leute sich in der Halle umgucken und auf ihre Handys gucken und sich anspringen und anfangen zu schreien. Und guck, ey, ich habe komplett Gänsehaut jetzt wieder. Ich krieg
auch gerade Gänsehaut, das schaffst du voll.
Das ist jedes Mal, wenn ich daran denke oder wenn wir über diese Situation reden, passiert das. Und dann ist auf einmal, wie gesagt, das Hallendach weggeflogen. Die ganzen 2350 passen, glaube ich, rein. In diese Halle sind aufgesprungen und haben geschrien. Und wir haben uns auf dem Feld angeguckt und wussten nicht, was los ist. Und wir haben es nicht realisiert. Und Ben Matschke hat dann damals eine Auszeit genommen, um uns einfach abzulenken, dass keiner von uns Panik kriegt, und hat uns unseren Fokus auf Handball gerichtet, uns zu konzentrieren.
Und wie stand es bei euch da gerade?
Ich glaube, es stand unentschieden.
Das war auf jeden Fall auf Messerschneide, ja auch.
Unentschieden gegen Minden, ja. Und dann waren es, glaube ich, noch, wir werfen ein Tor, die werfen ein Tor und dann werfen wir noch ein Tor. Und auf einmal war es geschafft.
Ja, stimmt.
Ich weiß gar nicht mehr, was. Ja, es war, wir hatten noch 20 Sekunden auf der Uhr, Zeitspiel. Stefan Salger wirft aufs Tor in den Block. Ich kriege den Abpraller vom Block. Wir haben noch einen einzigen Pass und eigentlich passiert aus der Situation nichts mehr. Aber dann habe ich Johnny Scholz am Kreis gesehen, der Mann mit dem Schlüssel. Und den habe ich natürlich mit meiner Erfahrung eines Rückraumspielers, habe ich dem das Ding an den Kreis getippt. Und Johnny hat das Ding reingemacht. Und dann sind wir
mit
so
schnell gekommen. Mit der Erfahrung eines Kreisläufers.
Mit der Erfahrung. Ah, der Mann, wenn du einen brauchst, der in Schlüsselsituation einen reinschmeißt, der Johnny, der macht den rein. Und der Johnny hat den reingemacht und dann waren es, glaube ich, noch 7 Sekunden. Und wir sind nach hinten gerannt wie die Verrückten und Minden ist nach vorne gerannt. Als würden sie auch absteigen, wenn sie dieses Spiel verlieren. Also die haben wirklich, das war ein Spiel, die haben gekratzt, gebissen. Wir haben uns da beleidigt in diesem Spiel. Das war mehr Herz, konnte keine dieser beiden Mannschaften in dieses Spiel reinlegen.
Die wollten aber genauso alles, muss es ja sein.
Die wollten unbedingt verhindern, dass wir in dieser Klasse bleiben und die wollten unbedingt verhindern, dass irgendjemand denen nachsagen kann, die hätten uns dieses Spiel gegeben. Und dafür habe ich auch allergrößten Respekt, weil für die ging es um nichts mehr. Aber das ist auch geil, weil alles sonst wäre es nicht, hätte sich's nicht so gut angefühlt. Und ja, da haben wir, glaube ich, 2 Sekunden vor Schluss habe ich einen Foul an Rambo gemacht und dann haben die einen Freiwurf und noch einen Pass mit 3 Sekunden auf 13, 14 Metern und dann hat er zum Glück übers Tor geworfen und dann war es geschafft. Hier hinter mir, siehst du das Bild da?
Ja.
Das ist der Moment direkt nach dem Abpfiff mit Johnny Scholz.
Ach, das hast du dir in dein Zimmer gehängt?
Das hängt bei mir im Wohnzimmer, wo wir, das ist einfach eine ganz besondere Erinnerung und speziell mit Johnny, also auch mein Nachbar gewesen und da sind bei mir war es so, mir sind die Beine komplett weggegangen, weil das war wie Gummi. Da sind wir alle in Tränen ausgebrochen und weil das einfach so surreal war, das zu schaffen, weil das einfach so erleichternd auch war. Da ist so ein riesen Rucksack abgefallen, also das war schon besonders.
Die Zeit hat dich ja schon geprägt, oder? Also jetzt nicht nur hinsichtlich auch der Schorle, von der du uns berichtet hast vorhin, sondern ich habe im Intro vorhin gesagt, Boyband. Du warst Teil einer Boyband, aber da ging es natürlich nicht ums Singen, sondern die Boyband waren die Eulen. Ihr habt euch Boyband genannt.
Die Gang, glaube ich. Eulen-Gang.
Oder Boy-Gang.
Das glaube ich, immer so. Das Gang-Bild haben wir immer gemacht, ja. Ja, wir waren schon, das war eine gute Truppe, das war eine gute Gemeinschaft. In allen Belangen. Man hat sich unterstützt, man hat sich kritisiert, man hat sich auch, teilweise ging es auch mal unter die Gürtellinie, aber wir haben immer zusammengearbeitet. Und zwar immer mit dem unter dem Gesichtspunkt, wie werden wir besser und wie schaffen wir das nächste Wunder. Und das war natürlich was ganz Besonderes und das ist was, das diesen, den Charakter dieser Mannschaft ja, so geprägt hat und so erfolgreich gemacht hat.
Die Zeit in der Liquimoli HBL hat natürlich auch dazu geführt, dass du nach Emstetten als jemand gekommen bist, der direkt Verantwortung übernimmt. Ich glaube, das kann man so sagen, der sofort Verantwortung auf seine Schultern bekommt. Trotzdem, wenn man jetzt nur aufs Papier guckt, du kommst aus der ersten Liga von den Old Ludwigshafen und gehst nach Emstetten, das sieht erstmal aus wie ein kleiner Schritt zurück. War es das auch?
Ja, ist es natürlich in gewissermaßen auch. Die Frage musste ich öfter beantworten. Aber für mich, die Konstellation in Ludwigshafen war klar. Ich wusste, man möchte zwar mit mir verlängern, wenn die Bedingungen passen, aber ich wäre quasi nur die Nummer 4 in der Reihenfolge. Und man wollte mit 3 Kreisläufern gerne in die Saison gehen. Und ich habe dann gesagt, okay, ich würde eigentlich schon ganz gerne da bleiben. Im Januar hatte aber da ziemlich transparent die Info, wie die Sachlage ist. Das war auch alles fair und musste mir dann im Prinzip überlegen, will ich das aussitzen und warten, weil ich unbedingt hier bleiben will oder was ist für mich der logischste nächste Schritt. Natürlich hat man immer geguckt, ob man in der Bundesliga irgendwo anders unterkommt, aber die 3 Jahre habe ich mich zwar enorm weiterentwickelt, aber eben nicht so gut weiterentwickelt, dass ein anderer Bundesligist gesagt hat, den will ich unbedingt haben. Ja, und das ist ja immer ein schwieriger Schritt, von einem Aufsteiger wegzukommen oder auch von so einem kleinen Verein. Und das ist mir in der Zeit leider nicht gelungen. Und dann habe ich überlegt, gut, wie machst du jetzt noch einen Schritt nach vorne in deiner sportlichen Entwicklung? Was wäre der nächste Schritt? Und dann meine Situation in Ludwigshafen war so, dass ich natürlich einer von 3 Kreisläufern war. Und wir haben uns auch die Spielanteile entsprechend geteilt. Und wenn man einen guten Tag hatte, hat man mal 40 oder 45 Minuten gespielt, vorne und hinten. Wenn du einen Scheißtag hattest, dann bist du rausgekommen und dann kam der nächste von uns rein. Und irgendjemand hatte immer die Nase vorne. Das ist natürlich ein mega Konkurrenzkampf, der sehr, sehr kräftezehrend ist, der dich besser macht, aber der natürlich auch immer mit Rückschlägen verbunden ist, weil du kannst gut drauf sein, aber der andere ist noch besser drauf. Ja? Und dann spielst du nicht. Und dann war für mich eben die Frage, wo kann ich da den nächsten Schritt machen? Für mich war der nächste Schritt eben nicht ein Teil einer guten Position zu sein, sondern ein Führungsspieler zu sein, der auch Leistungstrainer in der Mannschaft ist und nicht diese Situation hat, ich kann meine Leistung bringen und dann spiele ich, sondern ich muss meine Leistung bringen, damit meine Mannschaft erfolgreich ist. Und wenn ich das nicht mache, ist meine Mannschaft nicht erfolgreich. Und das war für mich die Entscheidung zu sagen, okay, dann gehe ich den Schritt in die zweite Liga. Weil da lerne ich genau das, noch konstanter Handball zu spielen und eben diese Leistung bringen zu müssen und eben auch, ich habe dort auch die Chance, wenn ich mal kein gutes Spiel habe, herauszufinden, wie mache ich aus beispielsweise einer scheiß ersten Halbzeit trotzdem ein gutes Spiel, indem ich danach eine zweite Halbzeit mache. Aber die Chance hatte ich in Ludwigshafen ganz, ganz selten oder um nicht zu sagen nicht, weil wenn ich in der ersten Halbzeit kacke war, die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der zweiten Halbzeit nochmal kam, war relativ gering. So ist das mit Konkurrenzkampf, weil einer der anderen beiden hat die Chance immer genutzt. Und das ist das, weswegen ich gesagt habe, zweite Liga ist dann der richtige Schritt, weil wenn ich jetzt schaffe, das, was ich eigentlich schaffen wollte, als ich von Neuhausen nach Ludwigshafen gegangen bin, einer der besten Kreisläufer in der zweiten Liga zu werden, das muss ich jetzt erstmal beweisen, dass ich das kann, mit einer Spielzeit von 50, 55, also Minuten. Und das konstant, jeden Spieltag. Das ist eine ganz andere Herausforderung, als ins Spiel zu gehen, zu sagen, okay, heute kann ich performen gegen die Besten Deutschlands oder vielleicht sogar der Welt. Und wenn nicht, gut, dann trainierst du 5 Tage und dann kriegst du die nächste Chance. Aber jetzt muss ich performen im Training, im Spiel. Und wenn nicht, dann ist meine Mannschaft auch nicht so erfolgreich. Und das ist eine schwierige Aufgabe. Das ist meiner Meinung nach Teil der Entwicklung, um sich vielleicht nochmal irgendwann für die Bundesliga anzubieten. Aber dafür muss ich erstmal noch 2 große Schritte nach vorne machen.
Also körperlich läuft es auf jeden Fall. Du bist der Spieler mit den meisten Zeitstrafen in der Liga.
Ich glaube, 2 Drittel davon habe ich in der Hinserie gesammelt. Das ist jetzt in der Rückserie deutlich runtergegangen, weil ich da einfach nicht so clever gedeckt habe oder ich war einfach auch was anderes gewöhnt. Also in der Bundesliga
Aber man muss ja auch mal Zeichen setzen. Muss man ja, ja auch. Du bist auf jeden Fall kein unerfahrenes Reh mehr.
Richtig, aber ich behaupte, in der Hinrunde waren viele der Zeitstrafen mehr so, weil ich überrascht war, dass die Spieler teilweise so leicht sind. Weißt du, wenn ich jetzt ein Zeichen setze, weil ich ein richtiges hartes Foul mache, dann sage ich auch, dann nehme ich von mir aus Zeitstrafen ohne Ende, weil danach kommt er nicht mehr zu mir ins 1 gegen 1. Aber wenn das so, du kommst einen Schritt zu spät, machst einen Gesichtswischer oder du hast einen schmalen Rückraumspieler, der halt einfach zusammensackt und die Schiedsrichter sehen nicht, dass der einfach körperlich schwächer ist, sondern sehen nur, ach guck mal, der fällt ja doof hin und pfeifen das. Das ist was anderes, ja. Und da habe ich mich sehr darüber geärgert, aber das habe ich mir angeschaut. Und da muss man dann einfach auch sein Spiel ein bisschen verändern, dass man da cleverer wird. Und das ist jetzt in der Rückrunde deutlich besser gelungen.
Jetzt bist du aus Ludwigshafen gekommen, 3 Jahre harter Bundesliga-Abstiegskampf, ja, mit teilweise nervenzehrendem Finalspielen sozusagen. Jetzt kommst du nach Emstetten und jetzt seid ihr schon wieder direkt mitten im Abstiegskampf.
Ja, ich wusste, dass das eine Mannschaft ist, die im Prinzip schon die letzten beiden Jahre Abstiegskampf auch gemacht hat. Obwohl der Verein eigentlich in den Abstiegskampf, und auch wenn man sich den Kader angeguckt hat im Vorfeld der Saison, wo ich auch gesagt habe, warum sind die im Abstiegskampf? Ja, da eigentlich nicht hingehören, aber ja, irgendwas hat nicht gepasst. Und jetzt wieder, am Anfang habe ich mich drüber geärgert, weil ich gesagt habe, ey, wir sind doch besser, wir können das doch. Und eigentlich bin ich auch nicht hergekommen, um Abstiegskampf zu machen. Aber so über Winter, wenn man dann das Ganze nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, habe ich dann gesagt, okay, das ist eigentlich das, was du am besten kannst. Das hast du deine ganze Handballkarriere gemacht, Abstiegskampf. Und dann musst du jetzt auch zeigen, dass du das gut kannst. Und die Erfahrung auch den anderen mitgeben.
Du hast ja die Klasse gehalten und bist schon abgestiegen. Du hast beides mitgemacht. Kann man sagen, worauf es ankommt im Abstiegskampf? Weißt du das mittlerweile?
Die Tugenden? Tugenden, ja, aber ich behaupte, es ist, wie gesagt, die Entwicklung. In Ludwigshafen war es so, wir haben in der Hinrunde auch nie gut gespielt. Wir haben mal 17 Spiele in Folge verloren, ohne Punkt. Ja? Und das Wichtigste ist, dass du montags, du spielst sonntags, montags hast du frei und am Dienstag kommst du ins Training, arbeitest das auf und Dienstagabend hast du schon wieder Bock aufs nächste Spiel, musst du schon wieder Bock haben aufs nächste Spiel und sagen, so, und jetzt mache ich 2 Sachen besser als beim letzten Mal. Und das ist das, was ich mit Entwicklung meine, wo ich sage, was ich bei der Einleitung schon hatte, dass man sich über so eine Saison entwickeln muss. Du darfst im letzten Drittel der Saison nicht die gleichen Fehler machen wie im ersten Drittel. Vielleicht darfst du sie machen, aber wenn du im ersten Drittel den Fehler 3-mal machst, dann darf er dir im letzten Drittel 1-mal passieren. Und dann musst du aber in der Lage sein zu sagen, okay, ich habe den Fehler gemacht, ich habe das Problem und ich löse das Problem so und so. Und muss nicht eben dann davor stehen, scheiße, ich habe ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich das löse, sondern du musst eine Lösung und im Optimalfall sogar einen ganzen Lösungskatalog zur Hand haben, um eine 6-0-Abwehr, um einen Torwart, ja, zu knacken oder ein 1 gegen 1 zu gewinnen, ne? Oder offensive Abwehr, Hüttenberg, Fürstenfeldbruck, sowas. Ja? Wie knacke ich das dann? Welche Möglichkeiten habe ich dafür? Und das ist ein Prozess in der Saison, der am wichtigsten ist. Und ich behaupte, den hatten wir beispielsweise in Neuhausen im zweiten Jahr, hatten wir den nicht, dass wir uns weiterentwickelt haben. Sondern wir haben die ganze Zeit ein Problem gehabt und haben es nicht geschafft, das Problem zu lösen. Und da sind wir hier jetzt schon deutlich weiter, dass wir einfach unser Spiel verändert haben.
Was ja auch eure Siegesserie nach der Winterpause
erklärt. Genau, wir haben unseren Spielstil verändert, haben natürlich mannschaftstaktisch ein bisschen was hinterfragt, warum wir so eintönig waren. Aber das Wichtige ist natürlich, dass jeder auch seine eigene Einstellung hinterfragt. Wenn ich immer bockig werde, wenn mir jemand sagt, pass auf, das geht so nicht, wie du das machst, dann werden wir nicht besser. Aber wenn ich mir das zu Herzen nehme und dann sage, okay, ich höre es mir an, aber komm, jetzt lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock dazu. Aber nächsten Tag komme ich ins Training und habe darüber nachgedacht und gehe dann mit meinem Mittelmann zum Beispiel ins Gespräch und sage, pass auf, wie können wir das denn lösen? Das und das, ich habe es verstanden, ich verstehe jetzt, was du meinst. Und noch besser ist es natürlich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, pass auf, das geht so nicht und wir können direkt eine Lösung dafür finden. Ne? Das ist, darum sage ich, Prozessentwicklung in so einer Mannschaft. Ja? Wir haben ein ganzes Jahr Zeit. reicht doch, wenn du die letzten 10 Spieltage gewinnst, hast du auch 20 Punkte. Ja? Kannst auch die ersten 10 gewinnen. Und das ist ja oft das, was man in der zweiten Liga beobachtet, fand ich in den letzten Jahren so als neutraler Zuschauer, dass speziell in der Rückrunde es ganz wilde Ergebnisse gibt. Weil die Mannschaften, die in der Hinrunde mega performen, sich in der Rückrunde ganz oft ausruhen. Ich sage nicht ausruhen, aber die sind halt zufrieden. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum viele dann in der zweiten Liga bleiben, weil man zufrieden wird. Und das ist ein ganz großes Thema. Ne? Also wenn man, du darfst nicht zufrieden sein im Profisport. In dem Moment, wo du zufrieden bist, wirst du überholt. Und dann, das ist ein bisschen das Problem. Ja, deswegen Prozess und Entwicklung macht uns hoffentlich erfolgreich, dass wir die Klasse halten.
Unfassbar spannend, dir zuzuhören zum Thema Abstiegskampf nach deinen ganzen Erfahrungen. Wir sind sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall auch jetzt nach deiner Ankündigung sowieso noch mehr wilde Ergebnisse geben in dieser verrückten Liga. Und welche Ergebnisse am kommenden Wochenende vielleicht eintreten werden, das wirst du uns ja gleich sagen. Vorher aber, bevor du den 29. Spieltag tippst, einmal ganz kurz unsere Rubrik Handball verbessern, denn mit deiner Erfahrung wirst du dir natürlich auch Gedanken gemacht haben, was kann man eigentlich im Handball verbessern. Unsere Rubrik immer zum Ende des Podcasts. Gibt es eine Regel, die du gerne verändern würdest oder einführen möchtest? Wie würde Frederik Stüber gerne den Handball verbessern?
Das ist tatsächlich eine Frage, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Könnte man den Handball noch verbessern? Ich bin der Meinung, aber das Erste, was mir dazu einfällt, ich denke dann immer an NFL oder NBA, wie professionell das dort ist, auch in der Jugend schon und wie spezifisch die auch trainieren. Wenn ich das überlege im Handball, wie viele oft machen ja außen Rückraumspieler, Kreisläufer, Torhüter trainieren ja oft die gleichen Übungen, haben den gleichen Trainingsplan. Wenn man das in der NFL anguckt, da ist das ja komplett getrennt. Ja, einer, der so ein Running Back trainiert, was anderes als ein Defense-Spieler. Ja, und das ist, ein Quarterback trainiert wahrscheinlich was völlig anderes als alle anderen, weil der gar nicht so viel Muskeln braucht. Der muss schlau sein, der muss werfen können. Und da wäre es natürlich geil, wenn du auch speziell im Handball dafür noch mehr professionelle, also finanzielle Mittel hättest, um das Ganze zu professionalisieren und dass der Fokus dann noch besser draufgelegt werden kann, weil dann, ich glaube, dann dadurch würdest du viel, viel mehr spezifische Spieler bekommen, die es zum Beispiel auch in die Weltspitze schaffen, weil du siehst ja ganz oft, wie viele Spieler wechseln die Position während ihrer Jugendzeit oder vielleicht sogar, also beste Beispiel ist ja Sebastian Firnhaber, ja, der ist bei mir in der Jugend immer Rückraum links gewesen, auch in der dritten Liga, ein richtig guter Rückraumlinker gewesen und dann kam er zum THW Kiel und plötzlich war Abwehrspieler auf Halb und Kreisläufer.
Ja, und das ist beim TSV Altenholz in der
Liga. Genau, aber da war noch Rückraumspieler. Und auf einmal wurde er Kreislauf. Also, wo ja. kommt das? Wie kann sowas sein? Und ich glaube, da kannst du noch viel, viel mehr Leute ausbilden, wenn du noch spezifischer arbeitest. Natürlich nimmst du auch dem einen oder anderen die Perspektive, aber ich glaube, dass du die Qualität in den Positionen erhöhen könntest. Und dadurch würdest du viel, viel mehr viel, viel mehr schaffen. Zweites Thema, was mir dazu dann noch einfällt, ist, glaube ich, Integration von mehr Nationalitäten. Speziell in Deutschland. Also, ich würde behaupten, das ist nicht so bunt wie im Fußball. Im Bund hast du deutlich mehr internationale Wurzeln als im Handball. Definitiv. Also ich behaupte, im Handball sind deutlich mehr typisch deutsche Spieler, sage ich mal, unterwegs als im Fußball, speziell in der Jugend schon.
Zwei sehr starke Ansätze auf jeden Fall, das eine sportlich, das andere gesellschaftlich. Könnten wir über beides eigentlich nochmal 200 Stunden füllen?
Kann man über beides lange diskutieren.
Ja, aber ich wollte ja nur Vorschläge hier einsammeln und die nehme ich auf jeden Fall hier von dir auf.
Spontan eingefallen jetzt beim drüber nachdenken.
Ganz spontan tippst du uns jetzt auch den 29. Spieltag.
Das mache ich.
Euer Spiel gegen Dresden. Wir haben es ganz kurz vorhin schon angeschnitten. Ihr seid ja bis Donnerstag glaube ich, in der Quarantäne, oder? Wann kommt ihr raus?
Wir dürfen am Donnerstagmorgen dürfen wir unsere Wohnung verlassen und wieder in die Sporthalle. Wenn am Dienstag und Mittwoch die Testungen alle negativ sind, dann sollten wir wieder raus sein. Ansonsten kann noch was passieren, aber da gehen wir jetzt nicht von aus, weil wir alle uns an die Regeln gehalten haben.
Das heißt, laut Plan, Donnerstag raus, trainieren und Samstag spielen.
Freitag trainieren und Samstag. Ich glaube, wir können unentschieden. Wir spielen unentschieden tatsächlich.
Warum?
Weil wir, ich denke gerade als Hinspiel, da haben wir im Angriff echt viele gute Sachen gemacht. Wir hatten aber sau viele technische Fehler und haben schlecht gedeckt. Und da sind wir viel, viel besser geworden. Und Dresden, die haben ja jetzt keine Erwartungshaltung an uns, glaube ich. Wir kommen aus der Quarantäne, die stehen oben in der Tabelle auf Platz 4 oder 5, glaube ich, und wir hier unten. Und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wir haben jetzt am Wochenende nichts zu verlieren. Und jeder von uns gibt 5, 6, 7 Minuten Vollgas und dann ist er wahrscheinlich platt, weil er nicht mehr rennen kann. Und wenn wir das schaffen, dass jeder von uns nach 8 Minuten spätestens platt ist und wechseln muss, dann haben wir eine Chance und dann spielen wir unentschieden.
Ja, Elf-Florenz ist auf Platz 4 tatsächlich.
Ja, siehst du, es ist eine Top-Mannschaft und gegen eine Top-Mannschaft haben wir nichts zu verlieren. Und wir haben bisher nur an Sensationen gekratzt und alle anderen haben jetzt eine geholt, dann sind wir doch auch dran. Und da glaube ich dran.
Das Spiel ist Samstagabend?
Ja.
Samstagabend auch Gummersbach gegen Ferndorf. Das ist ja auch für euch nicht ganz unbedeutend. Hast du schon deinem Bruder mal rübergesimst?
Mein Bruder hatte ich gesprochen, bevor die letzte Woche gegeneinander gespielt hatten oder vor 2 Wochen. Da war er aber leider auch in Quarantäne. Ja, wir haben jetzt noch nicht gesprochen, aber ich gehe tatsächlich davon aus, dass Gummersbach jetzt so viel Wut im Bauch hat, dass sie da unentschieden gespielt haben. Nee, was haben verloren sogar, ne?
Ja.
Dass sie verloren haben und dass die jetzt in der Schwalbe Arena richtig einen raushauen. Die gewinnen.
Genau, es ist ja das Rückspiel.
Es ist das Rückspiel, genau, in kurzer Zeit. Und ich glaube, dass die da einfach, dass sie da die Fähigkeiten haben, jetzt wieder einen großen Schritt nach vorne zu machen, weil sie da, glaube ich, kein gutes Spiel gemacht haben, so wie ich das gesehen habe. Allein von den Statistiken, ja.
13. April haben sie verloren, 27-25 hat Ferndorf nämlich gewonnen, jetzt das Rückspiel am Wochenende. Ja. Unter der Woche Gummersbach gegen Rimpa.
Auch Gummersbach.
Auch noch ein Spiel für Gummersbach.
Zu Hause sind die einfach eine Macht.
Wir haben noch ein Nachholspiel. Unfassbar, was hier alles abgeht. Wir haben noch Nachholspiele, zum Beispiel am Dienstag Hamburg gegen Aue.
Hamburg. Die machen nicht noch einen Ausrutscher.
Dann zeitgleich zu Gummersbach gegen Rimpa, unter der Woche auch noch Dormagen gegen Ferndorf.
Dormagen. Die finde ich unfassbar stabil, diese Saison.
Also das die drei Nachholspiele unter der Woche Hamburg, Aue, Gummersbach, Rimpa, Dormagen, Ferndorf. Und dann beginnt tatsächlich der 29. Spieltag am Freitagabend mit Aue gegen Konstanz.
Aue gegen Konstanz. Aue zu Hause. Die gewinnen. Aue.
Samstag Hamm gegen Bietigheim.
Hamm hat jetzt 2 Spiele in Folge verloren. Haben ein gutes Spiel gemacht gegen Dresden. Die sind eigentlich wieder dran. Bietigheim hat aber auch gut gespielt. Unentschieden.
Wilhelmshaven hat Eisenach zu Gast.
Ich glaube, das gewinnt Wilhelmshaven.
Großwallstadt spielt dann gegen Dormagen.
Boah, das ist schwer. Weil das sind für mich 2 Überraschungsmannschaften der Saison, die aber einen ganz tollen Handball spielen. Also erfolgreichen Handball spielen die Saison. Großwallstadt, zu Hause ja, Großwallstadt.
2 Spiele haben wir noch. Hüttenberg gegen Hamburg.
Hamburg.
Und Fürstenfeldbruck gegen Lübeck.
Lübecke.
Sagt Frederik Stüber. Wenn ihr es genauso seht oder anders seht, klickt euch gerne auf Instagram rein, zweiter HBL. Da fragen wir auch an den Spieltagen immer, was glaubt ihr denn? Wie gehen die Spiele aus? Und jetzt noch ein offenes Geheimnis. Alle Spiele der zweiten HBL seht ihr natürlich live, auch diese Woche, bei Sportdeutschland TV. Freddy, ich danke dir sehr für deine Zeit. War mega spannend, war mega interessant.
Sehr gerne, hat mich gefreut. Gerne wieder.
Jetzt hast du ein bisschen Freizeit, bis nachher schon wieder Training ansteht.
Ja, wir haben jetzt ist Mittagspause. Ich denke, jetzt werde ich mir was zum Mittag machen. Noch einen Kaffee trinken, ein bisschen auf die Couch. Und dann ist heute Abend Spinning mit Rehab 5 mal wieder. Wir freuen uns.
Ich sage ja, die Tour de France kann irgendwann
kommen. Wir können jetzt alle aufs Rad. Und obwohl hier gibt es keine Hügel, hier ist nur plattes Land. Trotzdem fahren ja ziemlich viele schon E-Bike, aber ein bisschen auf dem platten Land hier rumfahren.
Viel Spaß auf jeden Fall. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ja. Alles Gute in den letzten Tagen der Quarantäne. und danke euch fürs Zuhören, wie immer. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Wenn ja, erzählt all euren Freunden und Mannschaftskolleginnen und Kollegen davon, dass es diesen Podcast gibt und verbreitet ihn weiter. Denn nächste Woche Montag sind wir auch schon wieder da mit dem zweiten HBL-Update. Bis dahin habt eine gute Woche. Kommt gut durch selbige. Liebe Grüße. Bleibt oder werdet gesund. Bis bald und tschüss.